lesen, von 1600 und noch was. Gab damals auch schon Christen, gell? Die haben auch schon an den Auferstandenen geglaubt und haben auch damals schon seine befreiende Kraft erlebt und seine Gegenwart wahrgenommen und haben ein verändertes Leben bekommen. Und diese Leute damals haben dann häufig gedichtet, Lieder oder einfach Gedichte. Und eins dieser Gedichte möchte ich euch gerne vorlesen von Erdmann Neumeister, gelebt hat er von 1671 bis 1756. Und er sagt, Halleluja, jauchzt Gott in allen Landen, jauchze du erlöste Schar, denn der Herr ist auferstanden, der für uns getötet war. Jesus hat durch seine Macht das Erlösungswerk vollbracht, welches er auf sich genommen, da er in das Fleisch gekommen. Nicht zu leise? Okay. Sünde, was kannst du mir schaden? Nun erweckst du keine Not. Alle Schuld, die mich beladen, ist bezahlt durch Christi Tod. Das Gesetz ist erfüllt, also Fluch und Zorn gestillt, und mir durch sein Wiederleben die Gerechtigkeit gegeben. Hölle, schweig von deinen Banden, Strick und Ketten sind entzwei. Da mein Jesus auferstanden, bin ich vom Gefängnis frei. Und wie seine Höllenfahrt im Triumph vollzogen ward, so ist seinen Reichsgenossen nun der Himmel aufgeschlossen. Tod, du kannst an mir nichts haben, muss ich gleich zu Grabe gehen. Die mit Jesus sind begraben, werden mit ihm auferstehen. Sterben ist nun mein Gewinn, also fahr ich freudig hin, da der Trost vor Augen schwebt. Jesus, mein Erlöser, lebt. Jesus, mein Erlöser, lebet, welches ich gewisslich weiß. Gebet ihr Erlösten, gebet seinem Namen Dank und Preis. Singet, singt Halleluja, rufet, ruft Victoria, singt und ruft in allen Landen, heut ist Christus auferstanden. Halleluja, jawohl. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte euch noch etwas lesen aus dem Neuen Testament, bevor wir dann etwas sehen. Aus Lukas 24, ab Vers 1. Und zwei, drei Dinge habe ich zusammengezogen aus den anderen Evangelien, dass es von der Reihenfolge her passt. Dort heißt es: Früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen zum Grab und brachten die Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Sie sahen, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggerollt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht finden. Sie waren ratlos und überlegten, was geschehen sein könnte. Plötzlich standen zwei Männer in strahlenden Gewändern neben ihnen. Die Frauen erschraken und verneigten sich vor ihnen. Da fragten die Männer: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird? Da erinnerten sie sich, dass er das gesagt hatte. Sie liefen schnell zurück, um den 11 Jüngern und allen anderen zu berichten, was geschehen war. Die Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus und mehrere andere. Sie erzählten den Aposteln, was geschehen war, doch für diese klang die Geschichte völlig unsinnig, wie leeres Geschwätz. Deshalb glaubten sie ihnen nicht. Doch Petrus ging hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüber bückt, um hineinzusehen, sieht er die Leinentücher daliegen. Doch er ging nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leintücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leintüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Bis hierher. Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Martin Luther sagte einmal, bei uns ist alle Tage Ostern, nur dass man einmal im Jahr Ostern feiert. Das ist auch wahr, gell? Das stimmt schon auch, genau. Ich habe heute Morgen eine einfache Botschaft für euch als Osterbotschaft, die ich euch gerne weitergeben möchte. Die Männer und die Frauen in diesen ganzen Geschichten hier, die reagieren ja häufig unterschiedlich. Die Frauen, die waren sehr schnell überzeugt, dass Jesus auferstanden ist und waren freudig. Und die Männer, die hatten noch Schwierigkeiten, bis eben diese beiden hier dann hinausliefen. Jedenfalls, die Männer hatten ganz große Not. Am Karfreitag dachten die Jünger, das war's jetzt. Sie sahen Jesus dort am Kreuz sterben und er war furchtbar zugerichtet von den Römern. Und das veränderte für sie alles. Die Situation war nicht mehr dieselbe. Ihre Träume zerbrachen auf einmal. Ihre Vorstellungen konnten sie nicht halten. Ihre Pläne haben sich in Luft aufgelöst. Ihre Hoffnung war dahin. Und sie waren alle miteinander am Ende und geschlagen. Und es blieb für sie, so meinten sie zumindest, nichts mehr. Jetzt würde sich auch nichts mehr ändern. Dass sie dann ausgerechnet auf einem Friedhof auf andere Gedanken kommen sollten, damit hätten sie auch nicht gerechnet. Ne? Und dass ausgerechnet ein Grab ganz neue Hoffnung in ihnen weckt, darauf wären sie nie gekommen. Ein Grab, das Hoffnung weckt, ja. An Gräbern beweinen Menschen ihre Toten. Aber der Anblick dieses Grabes hat dazu geführt, dass die beiden anfingen zu lachen, brachte sie zum Lachen. Die fanden keinen Toten mehr. Das Grab war leer und außer den zurückgelassenen Leintüchern gab es dort nichts mehr. Ein offenes Grab war alles, was sie dort zu sehen bekamen. Den sie suchten, der war nicht dort. Er war nicht mehr hier, heißt es. Und das veränderte jetzt auch wieder alles. Ein Wechselbad der Gefühle bei diesen Jüngern. Jesus war wirklich tot, das wussten sie, das hatten sie gesehen. Er war tot und begraben. Aber das war nicht das Ende. Das Grab war eben nicht der Schlusspunkt und dann nichts mehr, wie es normalerweise ist und wie wir normalerweise denken. Das mit dem leeren Grab, das war anders. Und mit diesem leeren Grab fing es erst an und es ging erst richtig los. Und jetzt sollten sie ihn dort suchen, wo er war. Nämlich nicht bei den Toten, sondern bei den Lebendigen. Und ihr Lieben, da ist er auch heute noch zu finden. Daran hat sich nichts geändert. Er ist immer noch dort zu finden. Jesus ist nämlich nicht nur auferstanden, er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist nicht mehr im Grab bei den Toten, sondern er macht die Toten lebendig. Ja? Er gibt neues Leben, wo alles verloren scheint, ja? Wo nichts mehr geht. Er schafft Neues, wo Dinge erstorben sind. Er schenkt einen neuen Anfang, wo wir am Ende sind. Er heilt die schlimmsten Verletzungen und stellt die Zerbrochenen wieder her. Bei ihm finden selbst die kaputtesten Typen Heilung und Befreiung und einen neuen Anfang. Und das bedeutet Auferstehung. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und ihr Lieben, ich weiß, wovon ich rede. Auch mein eigener Grabstein wurde vor über 30 Jahren weggewälzt und auf die Seite gerückt. Und ich bekam ein neues Leben damals, sonst wäre ich heute nicht hier. Und dieses neue Leben habe ich mir nicht erarbeitet und schon gar nicht verdient. Er hat es mir einfach geschenkt. Ich kam nicht mehr heraus aus meiner Grabkammer, aber er kam hinein. Ich kam nicht mehr hoch. Aber er kam zu mir herunter. Ich war am Ende und er war mein Anfang. Ich hatte mein Leben in den Sand gesetzt und er hat mich herausgeholt und auf Felsen gestellt. Und bevor ich ihn kannte, gab es kein Licht in meinem Leben. Und als er kam, konnte ich sehen. Es war Licht. Das Grab war offen. Dieser Abend, wo Jesus in mein Zimmer kam, war für mich der Auferstehungsmorgen. Da hat es begonnen. Und seine Auferstehung war mein Leben und ist mein Leben. Und was mich gefangen hielt, das hat er überwunden und mich befreit. Und deswegen bin ich heute hier, weil er stärker ist als alles. Nicht einmal der Tod konnte ihn halten. Und der Tod hält alles. Und alle. Der Tod dominiert alles und jeden. Der Tod hat scheinbar das letzte Wort über allem, aber nicht über Jesus. Jesus hat das letzte Wort. Er ist stärker als der Tod. Er kann befreien vom Tod. Und wer stärker ist als der Tod, der ist genug für jede Not, ihr Lieben. Der ist genug. Er ist stark für alles und fähig für alles. Wen das Grab nicht halten kann, der kann auch die befreien, die sich selbst nicht helfen können. Stimmt's? Jawohl, das ist so. Und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre ich heute nicht hier und du auch nicht. Keiner von uns wäre hier. Seine Auferstehung ist unser Leben. Und deshalb feiern wir Ostern. Deshalb preisen wir ihn. Deswegen erheben wir ihn. Deswegen sind wir froh und getröstet für unser gesamtes Leben, bis über den Tod hinaus. Weil wir leben, weil er lebt. Deswegen sind wir hier. Manche glauben, mit dem Tod ist alles aus. Sie irren sich. Sie irren sich sogar gewaltig. Da fängt's erst richtig an. Das Leben ist nicht tot zu kriegen, das zeigt auch Jesus. Das Leben ist nicht tot zu kriegen. Die ganze Schöpfung ist ein einziges Bild auf die Auferstehung und das Leben.
Wenn wir dort hinausschauen, haben wir ein Bild, ich erkläre es euch gleich, von der Auferstehung und des Lebens. Gott benutzt das. Alles strebt dem Leben zu. Alles sehnt sich nach Leben. Alles streckt sich aus nach dem Leben. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich langsam mündig wurde und etwas in mir erwachte. Ich wollte unbedingt dieses Leben haben. In meinem Elternhaus, da fühlte ich mich natürlich eingeschlossen und eingezwängt noch. Aber eines wusste ich, dort draußen gibt es ein Leben. Und das wollte ich haben. Und ich wollte mir ein großes Stück von diesem Kuchen abschneiden. Ich wollte etwas erleben und ich wollte das leben. Und es war eine große Sehnsucht in mir nach diesem Leben. Große Sehnsucht. Es hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich auf einem Weg bin, wo ich selbst alles zerbreche durch die Art und Weise, wie ich versucht habe, die Dinge anzugehen. Aber eines ist ganz sicher, diese Sehnsucht nach Leben ist da und wir strecken uns alle aus nach dem Leben. Und das hat etwas zu bedeuten. Wir haben ja wirklich, der Franz hat es vorhin gesagt, wir haben einen langen Winter diesmal. Sehr langen Winter sogar. Alles ist erstarrt. Es war ja schon mal, glaube ich, Anfang März, da hatten wir mal ein paar schöne Tage. Kamen bei uns schon die ersten Krokusse. Und dann haben wir gehört, in Norddeutschland bricht der Winter wieder ein. Und wir waren ziemlich sicher, na, bis zu uns kommt er nicht mehr. Ja. Aber wir haben uns geirrt. Der Winter nimmt kein Ende. Aber eines weiß ich. Bald wird wieder alles zum Leben erwachen. Zu einem neuen Leben. Und in wenigen Wochen, wenn wir dort draußen sind, dann wird dort draußen alles blühen in den schönsten Farben, in der größten Pracht, in der tollsten Schöpfungsherrlichkeit und Vielfalt, die man sich vorstellen kann. In einem Übermaß und wir können uns nicht satt sehen daran. Ein Hochgenuss für die Augen und für das Herz. Leben bricht sich Bahn. Es ist nicht aufzuhalten. Egal wie streng und wie eisig der Winter war. Das Leben bleibt nicht verborgen. Die ganze Natur streckt sich der Sonne entgegen, stimmt's? Und auch wir selber, wir sehnen uns nach Sonne, nach ihren Strahlen, nach ihrer Wärme. Und die Sonne, die lockt schon sehr, sehr früh die Schneeglöckchen noch aus dem Schnee. Ja? Das ist die Wirkungsweise der Sonne, die durchdringt durch die Decke, durch die Kälte, hinein in den erstarrten Boden. Und die Schneeglöckchen kommen, die Krokusse kommen. Die ersten Gänseblümchen kommen dann schon, ja. Und die Veilchen. Es gibt kurz nach Winterschluss immer, wenn wir hierher fahren, heute war es noch nicht, ja, aber es wird nicht lange dauern. Da fahren wir durch ein kleines Waldstück und gibt es eine kleine Erhebung und am Anfang dieses Waldstücks, da blühen Veilchen. Das sind die ersten, die man dort sieht. Es ist ein Veilchenteppich über 20 Meter hinweg. Wunderschön anzuschauen. Das Herz geht dir auf, wenn du das siehst nach langem Winter, wie plötzlich hier alles blüht, im herrlichsten Lila. Ja. Plötzlich erblüht alles wieder zum Leben. Zweitens, dass im Herbst die Blätter wieder fallen und alles wieder erstarrt und der Winter in unseren Breiten wieder alles mit seiner Schneedecke zudeckt und sich draußen scheinbar kein Leben mehr rührt, dass die Tage kürzer werden, kurz werden und die Nacht lang. Das zeigt uns etwas von der Vergänglichkeit und Kürze des Lebens und weist darauf hin, dass auch wir sterben müssen. Das ist das Bild der Natur. Aber das ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende. Und bei alledem wächst die Sehnsucht, ja, bei einem langen Winter, bei uns allen, dass es bald vorbei ist, dass diese Zeit vorübergeht. Und eins weiß ich, auch diese Schneedecke, diese Decke, die wird wieder weggenommen, wie dieser Stein vor dem Grab weggerollt wird. Und das Leben bricht sich Bahn zu einem neuen Anfang. Ich bin überzeugt, nicht der Tod, sondern die Auferstehung ist das Konzept des Lebens. Die Auferstehung ist der Plan Gottes. Das Leben ist der Plan Gottes. Und deswegen bricht sich das Leben immer wieder Bahn. Du kannst zum Beispiel einen großen, mächtigen Baum fällen. Du kannst ihn abschlagen bis auf den Stumpf. Dass nur noch ein bisschen was von ihm übrig ist, der Stumpf. Und doch wird er bald wieder austreiben. Neue Äste hervorbringen. Neue Triebe und sein Leben neu entfalten. Du kannst ein Samenkorn in die Erde legen. Franz könnte euch das jetzt genauer sagen. Dieses Samenkorn wird in der Erde verrotten. Es wird sterben. Jesus hat auch darüber gesprochen. Aber du kannst sicher sein, nach einer Weile wird an derselben Stelle aus dem Tod des Samenkorns heraus neues Leben entstehen und sich Bahn brechen. Und stärker und mächtiger als das, was in die Erde gelegt wurde. Vielfältiger, mit einer starken Größe und mit allem, was dazugehört in der ganzen Entfaltung, kommt neues Leben hervor. Das ist das Bild der Natur, das Gott uns zeigt, wie das Leben durch den Tod hindurch durchbricht. Was aus der Erde hervorkommt, aus dem Tod entsteigt, das ist das Leben. Herrlicher als vorher. Stimmt? Jedes Samenkorn zeigt uns das. Ein einzelnes Körnchen wird in die Erde gelegt. Und was herauskommt, ist herrlicher als dieses Körnchen. Das ist Leben. So, die Natur ist Gottes Gleichnis für uns. An der Schöpfung zeigt der Schöpfer den Geschöpfen Leben und Vergehen, Tod und Auferstehung in einem Bild, das wir tagtäglich vor Augen haben, das wir betrachten können. Ob wir es annehmen und glauben, steht auf einem anderen Blatt. Die Bibel sagt, sie sehen die Schöpfung und sehen meine Werke und sie glauben doch nicht. Aber die Werke zeigen so vieles und sie zeigen Auferstehung und das Leben. Ja. Und in Jesus Christus erfährt der Mensch, der an Gott glaubt, die Kraft der Auferstehung an seinem eigenen Leben, auch wenn wir noch sterben müssen. Trotzdem, weil wir wissen, das ist nicht das Ende. Damit hört es nicht auf. Die letzten 20 Jahre haben wir hier ja einige Geschwister begraben, könnt ihr euch erinnern. Geschwister, die mit uns den Weg gegangen sind, gemeinsam mit dem Herrn. Und wir haben manches miteinander erlebt. Die sind uns ans Herz gewachsen und dann mussten sie gehen. Oder der Herr hat sie heimgeholt. Sie haben alle an die Auferstehung Jesu geglaubt und damit an ihre eigene Auferstehung. Es waren alles Leute, Geschwister, die Gott gefolgt sind, Jesus gedient haben. Aber manche mussten auch schon recht früh gehen. Aus menschlicher Perspektive heraus. Aus der Perspektive nachher, als sie gegangen waren, sahen sie das sicher ganz anders. Aber aus unserer Perspektive sehen wir das so, wenn Leute im frühen Alter, im jungen Alter gehen müssen. Ja. Unsere Beerdigungen sind aber in gewisser Weise immer auch Auferstehungsfeiern. Wer schon mal dabei war, der weiß das. Ja. Natürlich sind wir traurig, wenn jemand geht, ja, wenn wir jemanden aus der Gemeinschaft verlieren. Aber wir sind immer auch froh, weil wir wissen, wo er hingeht und dass das Grab leer sein wird, ja, und dass er beim Herrn ist oder sie beim Herrn sein wird und dass wir uns alle wiedersehen werden. Wie zum Beispiel, den haben vielleicht noch nicht ganz so viele gekannt, den Christian Steuer, den wir jetzt erst kurz vor Weihnachten verabschiedet haben. Ein junger Mann, toller Musiker, war hier bekannt in Rosenheim und in München, gerade mal 35 Jahre alt. Kam leider nie dazu, mit ihm Musik zu machen. Das werden wir nachholen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der Herr ist auferstanden, ihr Lieben. Ja? Und wir mit ihm. Wer kann sich nicht an die Irmi Esters erinnern? Als sie zu uns kam, mei, die war vielleicht schwierig. Oh. Man konnte die Irmi ganz schnell verärgern. Und es war schwer, es ihr recht zu machen. Aber dann hat sie sich verändert. Und wie? sehr verändert. Vor allen Dingen nach dem Tod ihres Mannes, den wir ja 4 Jahre zuvor beerdigt hatten. Da geschah eine zusehende Veränderung. Du konntest wirklich zuschauen. Die hat dann plötzlich immer gelacht. War immer positiv. Und selbst als es ihr nicht gut ging, hat sie dennoch gut gesprochen. Das war unfassbar, wie stark sich ein Mensch verändern kann, wo die Auferstehungskraft beginnt zu wirken. Es war wirklich erstaunlich. Und sie wollte nur noch eines, sie wollte Gott dienen. Als sie kam am Anfang, hat sie ja alles kritisiert. Zum Ende hin, hat sie alle Kritiker überführt. Sie sollen aufhören damit. Ja. Weil sie in einer sicheren Position war. Sie war angekommen. Da war kein Grabesgeruch mehr, auch wenn sie dann am Sterben war. Aber sie war auferstanden und hat wirklich gelebt und hat Gott geehrt. Auch in ihrer Krankheit, ihr Lieben. Natürlich wollte sie geheilt werden und hat geglaubt. Und sie hat gelitten an dieser Krankheit, an der sie dann auch gestorben ist, bis der Herr sie dann eben heimgeholt hat. Ja. Beide, ihr Mann und sie waren erst in ihren 50ern, als sie gestorben sind. Auch früh. Ich bin auch schon 57. Ich werde 58 dieses Jahr. Ursula Eichinger, die kennen nicht mehr ganz so viele, denke ich, von euch. Ja, Thomas und Rhoda haben sie sehr, sehr gut gekannt. Die haben sie oft besucht, auch im Altersheim, wo wir immer wieder waren. In der Chiemsestraße war sie noch dabei und dann konnte sie nicht mehr. Ging dann ins Altersheim. Sie hatte eine Eigentumswohnung in Kolbermoor. Und ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Ich hatte sie einmal besucht und da kam sie gerade nach Hause und sie war im Flur, im Treppenhaus und konnte nicht mehr gerade die Treppen hochgehen. Und ist auf allen Vieren die Treppe hochgegangen. Und daraufhin, dann habe ich ihr empfohlen, und sie selber wusste das auch, dass sie dann in ein Altersheim geht, wo sie versorgt ist. Zum Schluss konnte sie nicht mehr gehen, keinen Schritt mehr. Ihr Körper hat ihr sehr zu schaffen gemacht. Natürlich wurde gebetet. Aber sie wurde nicht geheilt. Am Körper. Aber sie war heil. Ich habe selten eine weit über 80-jährige Frau erlebt, die in ihrem Geist wie eine 18- oder 20-Jährige war. Mit einer Frische, das war unglaublich. Du konntest mit ihr über alles reden. Wir haben miteinander gelacht. Wir haben hin und wieder auch miteinander geweint. Sie hatte auch ein Herz, ein Schwert in ihrer Brust. Das hatte sie auch. Hat sie ihr Leben lang nicht ganz losbekommen, weil sie ihren Sohn verloren hatte und sie kam nie ganz darüber hinweg. Und dann ist sie, ich glaube, vor 2 Jahren verstorben. Dann haben wir sie beerdigt in Kolbermoor. Waren nur ganz wenige Leute da, eine Handvoll, 10 höchstens. Thomas und Rhoda, noch jemand aus einer anderen Gemeinde. 3, 4 Verwandte, weitläufige Verwandte, die sie noch hatte. Das war alles. Könnte sagen, traurig. Aber es war nicht traurig. Es war eine fröhliche Beerdigungsfeier. Weil die Ursula ihren Herrn gekannt hat und sie wusste, wo sie hingeht. Und ich bin schon gespannt auf ihren Auferstehungsleib. Wenn sie rank und schlank sein wird. Sie war sehr, sehr mächtig. Ja, hatte Wasser. Und wenn sie dann frisch da sein wird, im besten Alter, in Herrlichkeit auferstanden. Bin gespannt. Tja, und Rosa Sander, hä? Wer weiß nicht von der Rosa Sander? Gespräche mit ihr wurden immer länger. Ja. Die konnten schon dauern, das war klar. Und wer sie im Auto mitnahm, der hatte keine ruhige Minute, ja, bis die Rosa wieder ausgestiegen war. Die Rosa hatte immer etwas zu erzählen, sehr ausführlich. Und sie hat ihren Herrn geliebt. Und sie hat die Gemeinde geliebt. Und hat jeden Einzelnen geliebt. Und hat immer wieder gesagt, der Herr liebt dich so sehr. Ich weiß noch, zu Markus hinten, mit dem hatte sie es ja auch, den hatte sie so adoptiert ein bisschen. Markus, der Herr liebt dich, ja. Und sie hat ihre Liebe wirklich gezeigt. Ihr habt es schon gesagt. Sie hat es ganz praktisch gemacht. Die Rosa, die hat gestrickt, was das Zeug hergab. In allen Farben und in allen Größen. Für Männer, Frauen, Jugendliche und für Kinder. Jeder bekam seine Socken. Ja. Und die hat ständig ihre Liebe ausgedrückt, diese Frau. Ja. Da drüben saß sie immer, ja. Ja, da drüben saß sie immer. Ich vermisse sie heute noch. Aber wir werden uns wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen. Martin Schwab. Der Mann hat über 20 Jahre mit einem transplantierten Herzen gelebt. Hat sehr früh ein neues Herz bekommen. Wurde gerettet und ich kann mich noch erinnern, wie er einmal bei mir zu Hause war. Und ich hatte noch niemanden kennengelernt, der ein anderes, ein Fremdorgan in sich trug. Ja. Und Martin erzählte ganz frei, er erzählte mir, dass er einmal im Jahr in Berlin auf einem Treffen ist, wo sich viele Leute treffen, die eben auch transplantiert sind und ein neues Herz haben, ein neues Organ. Und er sagt, es sind in den letzten Jahren immer weniger geworden, die kommen. Bei manchen ist das Herz relativ bald stehen geblieben, es hat es nicht gepackt. Aber es gab auch, sagt der andere, die haben die Situation nicht gepackt, mit einem fremden Herzen zu leben und haben sich das Leben genommen. Und er sagt, viele, viele Leute haben Probleme damit, mit einem fremden Organ dann zu leben. Und es kommt immer wieder und sie müssen sich stark damit auseinandersetzen und mancher schafft es nicht. Aber er war von Herzen dankbar, leben zu dürfen. Von Herzen dankbar. Nach 20 Jahren ging dann dieses Herz auch wieder kaputt, es wurde krank und er war dann im Krankenhaus und wartete auf ein neues Organ. Und wir beten ja immer, wenn es schwere Krankheiten sind oder wenn auch der Tod ins Haus steht, trotzdem betet man. Ja. Und bei ihm war ich mir wirklich sicher, der Martin wird leben. Weiß nicht warum. Es gab verschiedene Umstände, ja, die haben darauf hingewiesen. Und ich war überzeugt, entweder der Herr tut so etwas oder er bekommt sein Organ rechtzeitig. Er hat es nicht bekommen. Und hat es dann eben auch nicht überlebt. Der Kerl war so fit. Ein toller Geschäftsmann, sehr erfolgreich. Nur sein Herz wollte nicht so, die Pumpe. Und er war noch keine 45, als er dann heimging, oder gerade 45. Noch nicht ganz 45. Und als ich ihn das letzte Mal besuchte im Krankenhaus, er war in Großhadern, und fragte ich ihn, Martin, bist du mit Gott in Ordnung? Man geht ja auf Nummer sicher in so einer Situation. Ja, ich war zwar überzeugt, aber trotzdem, ich gehe auch immer auf Nummer sicher, wenn ich ins Flugzeug steige. Sage, Herr, ich bekenne dir nochmal alle meine Sünden. Ich danke dir, dass du mich trägst und dass mir nichts geschehen kann in dir. Ja. Ich fliege gern, aber eine gewisse Unsicherheit ist trotzdem immer da. Ja. Verborgen, ganz weit hinten. Und kann man ja tun. Ja, kann man ja tun. So, und ich frage den Martin, Martin, ist nichts zwischen dir und dem Herrn und zwischen dem Himmel und dir? Und er sagt, der Toni, mach dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Ich habe mit Jesus alles besprochen, ich bin mit Gott im Reinen. Und wir nehmen alles, wie es kommt, hat er wörtlich gesagt. Das hat er zum Hartwig gesagt, der auch da war. Wir nehmen es, wie es kommt. Und dann wurde er heimgeholt, ist nach Hause gegangen. Und ich weiß noch, als dann die Anti anrief und sagt, du, jetzt werden gerade die Schläuche abgemacht und es geht mir nicht gut, der Martin geht jetzt heim. Also das war auch eine schwierige Situation. Aber im Herzen und im Hinterkopf ist immer, da wird einer nach Hause getragen. Jesus ist schon da und holt ihn heim. Ja, Magdalena, du bist hier, aber ich nenne mal deinen Mann, Dieter Janisch. Mensch, also den Kerl habe ich auch vermisst. Ja. Wer hätte damit gerechnet, dass er uns so früh verlässt? War bei den Männern mit dabei, war ein Mann, der hier etliche Jahre doch dabei war. Und dann wurde er krank, schwer krank. Und wir haben gebetet und ein paar Mal war ich draußen und einmal auch mit Thomas zusammen, da haben wir ihn mit Öl gesalbt nach einem Gottesdienst. Und es war gut. Ich kam dorthin als Pastor und als Seelsorger und als Bruder und war schon, es war schwer für mich, ja, aber derjenige, der aufgebaut wurde, war ich. Er hat mich aufgebaut. Er hat mich getröstet tatsächlich. Er weinte zwischendrin immer wieder, es war komisch, ja. Er weinte, aber nicht aus Trauer und nicht aus Kummer, auch nicht aus Sorge, sondern es war tatsächlich so, weil er eine so starke Gegenwart Gottes hatte. Er war so stark erfüllt mit dem Heiligen Geist, gerade in den letzten Wochen, das war unglaublich. Ich habe noch nie einen im Sterben sich befindlichen Menschen erlebt, der eine so starke Gegenwart Gottes hatte. Das hast du gespürt. Er war vorher kein ganz einfacher Ehemann. Ich kann das deshalb sagen, weil wir auch bei der Beerdigung drüber geredet haben. In Israel hat er sich bekehrt, stimmt's? Ja. Und ich bin überzeugt, er wäre gern mit uns nach Israel gefahren. Du warst da dabei, glaube ich, oder? Warst dabei, wäre er sicher auch wieder. Da warst du nicht dabei. Er wäre sicher gerne mitgefahren, ganz bestimmt. Dort hat alles begonnen. Er hat angefangen, Jesus zu lieben. Und hat sich verändert. Und gerade zum Schluss, das letzte halbe, dreiviertel Jahr, hast du auch an ihm eine Veränderung gesehen, die war unglaublich. Unglaublich. Wenn die Präsenz Gottes da ist und wenn es wirklich ernst ist, dann tut sich was. Dann tut sich was. Stärker wie in normalen Zeiten. Und das war hier sichtbar, ganz deutlich. Und es gab noch andere, ich will die gar nicht alle aufzählen jetzt. Alle diese Geschwister wussten, dass sie sterben würden. Und sie haben alles in Ordnung gebracht in ihrem Leben. Sie waren versöhnt und alle waren bereit zu gehen. Aber ihr Lieben, das ist der Punkt, sie haben sich nicht auf den Tod vorbereitet. Sondern auf das Leben. Auf das Leben waren sie vorbereitet. Weil sie sich in ihrem Leben an Jesus gebunden haben, waren sie auch in ihrem Sterben mit ihm. Das Sterben, das durch den Tod zum Leben führt. Und deswegen werden wir alle wiedersehen. Das wird eine Feier werden, ihr Lieben. Das wird ein Juhe und ein Begrüßen sein. Das wird toll sein. Mensch, da werden wir tanzen. Da wird uns keiner mehr auffordern zum Tanzen, sondern da wird es aus uns herausbrechen, weil das Leben uns trägt und wir voller Leben sind. Das Leben ist schon da, aber dann kommt es zur vollen Entfaltung. Es wird uns nichts mehr hindern von dem Alten hier, ja, sondern wir werden neu sein, auch leiblich, körperlich. Wir werden einen Körper haben, wir werden diesen Körper haben, aber verherrlicht. Nicht mehr mit Sünde angetan, nicht mehr mit Dingen angetan, die an uns zerren, sondern in absoluter Freiheit in der Gegenwart Gottes. Und wir werden ihn erkennen, wie er ist. Und wir werden einander erkennen, wie wir sind in ihm. Und uns werden die Augen offen werden, wie viel Schönheit Gott in jedem von uns hineingelegt hat, weil jeder ist im Bilde Gottes geschaffen. Und dieses Bild wird in Vollendung offenbar werden und wir werden das sehen und wir werden erstaunen, auch voreinander. Und alles, was wir sehen, spiegelt den wider, der uns geliebt hat und der uns dieses Leben gegeben hat. Ja, alles als Abbild von ihm. Ja, wie Jesu Grab leer ist, wird auch ihr Grab leer sein und auch unser Grab. Wie für Jesus das Grab nicht das letzte war, wird es auch für uns nicht das letzte sein. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und weil Jesus dieses Hindernis überwunden hat, gibt es nichts, was unmöglich ist. Was uns unmöglich scheint, ist ihm nicht unmöglich. Egal wie machtvoll oder aussichtslos irgendetwas ist. Weil Jesus auferstanden ist, gibt es Hoffnung, auch in den hoffnungslosesten Situationen. Weil der schwere Stein weggerollt ist, den kein Mann, kein einzelner Mann bewegen konnte, gibt es eine Kraft, die alles bewegen kann letztendlich und Möglichkeiten, die weit über das hinausgehen, was in uns selber ist. Wir dürfen schwach sein, aber er ist stark. Und weil das Grab leer ist, deshalb wird es nichts mehr geben, was uns gefangen halten kann. Es gibt immer einen neuen Morgen, ihr Lieben. Auferstehungsmorgen, ja. Ostern ist jeden Tag, sagt der Bruder Luther, ja. Dennis Hopper, wer kennt den? Meine Generation kennt ihn noch. Easy Rider. Easy Rider. Motorrad. Er sagte einmal, wusste ich auch nicht, in einer Welt, wo die Toten wieder zum Leben erweckt werden, verliert das Wort Schwierigkeiten viel von seiner Bedeutung. Das ist auch wahr. Watchman Nee sagt, unsere alte Geschichte endet mit dem Kreuz. Unsere neue Geschichte beginnt mit der Auferstehung. Auch wahr. Und deswegen feiern wir ihn. Deswegen rühmen wir ihn. Deswegen halten wir an ihm fest bis in den Tod. Deswegen lieben wir ihn, weil er uns zuerst geliebt hat und sein Leben ans Kreuz gegeben hat. Da ist jemand, der uns wirklich liebt und der auferstanden ist. Und deswegen legen wir unser Leben in seine Hände, weil das der Platz ist, wo es wirklich gut aufgehoben ist. Mag kommen, was will. Und es wird noch einiges kommen. Der Herr nimmt nicht alles weg und bewahrt uns nicht vor allem. Aber er sagt, du bist in meiner Hand. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Und weil ich lebe, sollst auch du leben. Der Herr ist auferstanden, ihr Lieben. Er ist wahrhaftig auferstanden. Frohe Ostern. Euch allen. Halleluja. Preist den Herrn. Erwin, ich weiß, dass du auf die Uhr geschaut hast. Das ist ungewöhnlich, ja. Aber heute ist Auferstehungsmorgen. Und da geht alles anders. Ich werde auch früher fertig mit der Predigt, ja. Preis sei Gott. Ich würde gerne noch etwas mit euch singen, noch etwas vielleicht von den Liedern, die wir vorhin gesungen haben. Und damit würden wir den Gottesdienst heute beschließen. Mensch, einen solchen